2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Händel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, 19.10 Uhr, ist jetzt knapp 20 Minuten her und ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor unserem Heimspiel gegen die Kickers aus Würzburg. Das Spiel des 29. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstag, den 17.04., wie gesagt, bei uns am Millantor statt. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Unsere Gegner sind ja, wie gesagt, die Kickers aus Würzburg vom Dallenberg. Gegen die Kickers haben wir bisher dreimal gespielt, davon einmal gewonnen, einmal unentschieden und einmal verloren. Das nenne ich mal eine sehr, sehr ausgeglichene Bilanz. Wie das Spiel dieses Mal ausgehen wird, wissen wir ja noch nicht. Aber kommen wir zu unserem Gast. Einige Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger verfolgen, könnten sich vielleicht noch an die Saison 2016-2017 erinnern. Da sprach unser Gast bereits bei den bisher einzigen Duellen der Kickers mit unserem geliebten Michael. Für die neuen Hörerinnen und Hörer stellt er sich jetzt kurz selber vor mit unseren drei klassischen Vorstellungsfragen. Wer bist du? Wie bist du zu den Kickers gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Servus, moin, Kasche. Ich bin der Paul, Paul Keck aus Würzburg. Twitter-Handle ist @keckpaul oder sucht nach Vote for Pedro. Dann findet ihr mich auch im Twitter-Netz. Ich bin zu den Kickers gekommen in den Anfang der 90er Jahre, weil mich das Studium nach Würzburg verschlagen hat. Und ein Studienkollege war dann so penetrant und hat gesagt, ich soll nicht dauernd zum Club fahren, sondern doch den Verein vor Ort mal unterstützen. Darauf habe ich entgegnet, ihr spielt ja nur Bayernliga, das tue ich mir nicht an. Aber da war es dann um mich geschehen. Ich bin mit zum ersten Spiel gegen 1860. Es war ganz ein schreckliches Erlebnis, weil die Kickers wurden furchtbar vermöbelt. Die 60-Fans waren gefühlt für mich alles Neonazis. Ich fand das ganz schlimm. Und mein Herz war an die Kickers verloren, an die Fans. Ich fand das großartig, ein halb baufälliges Stadion aus den Anfang der 60er, Anfang 60er, 70er mit einer überdachten Tribüne, die es auch heute noch gibt. Das ist auch der Stein des Anstoßes für die DFL immer wieder. So bin ich zu den Kickers gekommen und es ging so weit, du wolltest wissen, was mich noch so mit den Kickers verbindet, was mich so umtreibt. Das waren ja Strukturen dann in den 90ern, die waren ja wirklich bestenfalls amateurmäßig. Das ging runter bis in die Bezirksoberliga, in die Bezirksliga sogar. Aber in den glorreichen Landesliga- und Bayernliga-Tagen war ich sogar über mehrere Jahre Stadionsprecher. Also so weit liege dann, bis mich denn der Job nach Nürnberg verschlagen hat. Also beziehungsweise ich arbeite immer noch in Würzburg, arbeite in Würzburg, lebe in Nürnberg und habe quasi zwei Vereine, wo ich immer hin kann. Wobei das Herz mehr an den Kickers hängt.
Das ist schön. Vielen Dank, schön, dass du dabei bist, Paul. Ich freue mich, aber lass uns mal, bevor wir auf die aktuelle Saison und den kommenden Spieltag stürzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid ja alle aufmerksame Leser auch des Millanton-Blogs. Da werdet ihr sicherlich in der einen oder anderen Lage vom Mike gelesen haben, dass es da auch am Wochenende etwas, wie soll man sagen, etwas tumultisch losging. Euer Hauptsponsor und Aufsichtsratschef Thorsten Fischer hat nach einer weiteren umstrittenen Schiedsrichterentscheidung im Spiel gegen Nürnberg, das war, glaube ich, gelb statt rot für den Nürnberger Mühl, nach einem Foul an Manzi, 2 Stunden nach Spielende seine mündliche Kündigung der Verträge mit dem DFB verkündet.
Unaufgeregt.
Ja, total unaufgeregt. Wobei er aber das Sponsoring der Frauenbundesliga nochmal überdenken wollte, so hörte ich das. Das ist ja richtig.
Das bleibt tatsächlich, also das Sponsoring der Frauenbundesliga bleibt und es bleibt auch weiterhin. Er gibt ja selber in, ist ja ein Medienhaus, Flyer-Alarm, die geben eine Zeitschrift raus, die Elfen heißt es, wenn ich mich nicht komplett täusche. Elfen ist also ein Fußballmagazin, das glaube ich, dreimonatlich erscheint. Der Schwerpunkt ist also rein Frauenfußball. Ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Ist halt sehr Hochglanz, ein bisschen. Aber waren auch schon gute Stories drin. Also das möchte ich dem nicht absprechen, dass der da ein ganz gutes Produkt sogar vertreibt.
Okay. Nichtsdestotrotz hat er ist halt, verknüpft er ja, hat er quasi die Verträge für die Nationalmannschaft, die er hat, glaube ich, gekündigt und begründet das mit seinerseits 11 eklatanten Fehlentscheidungen, die mutwillig durch die DFB-Schiedsrichter herbeigeführt wurden. Welche Fehlentscheidungen meint er genau? Ich meine mich an 1 bis 2 Elfmeter zu erinnern, die der VAR nicht wirklich gegeben hat. Die rote Karte, da habe ich jetzt auch nochmal extra bei Colinas Erben nachgeguckt und auch der DFB sagte ja so, der VAR hätte gesagt, so, er müsse da nicht eingreifen, weil es keine eklatante Fehlentscheidung wäre.
So, ne? Ja, also ich glaube, Problem war, dass man, wenn man Thorsten Fischer bzw. in dem Fall auch Sebastian Schuppan die letzten paar Wochen vor dem Nürnberg-Spiel verfolgt hat, dann gab es ja schon mal Aussagen in diese Richtung, dass man sich das bald nicht mehr länger gefallen lassen sollte. Beziehungsweise Sebastian Schuppan hat gesagt, wir haben hier einen teuren Monitor am Spielfeldrand stehen, da schaut keiner rein, den baut er jetzt eigenhändig bald ab. War dann noch nicht abgebaut, da stand er immer noch da. Aber was ich meine, dass diese Presseerklärung oder diese Absichtserklärung, die war mit Sicherheit, ich sage jetzt mal, in irgendeinem Entwürfeordner schon da und an diesem Spieltag gegen Nürnberg, da war halt das von Mühl vielleicht das berühmte der berühmte Tropfen, der das Fass zu überlaufen gebracht hat bei Thorsten. Und wurde das halt geschickt. Also ganz ehrlich, einen großen Gefallen hat er sich selbst und dem Verein wahrscheinlich nicht getan. Auf der anderen Seite gibt es schon Punkte, wo die Kickers da, finde ich, schon einen Punkt treffen, weil das waren schon zum Teil absurdeste Entscheidungen. Wobei hier witzigerweise in dieser Aufführung das Absurdeste der Saison eigentlich fehlte. Das war der Punkt, wo die DFL darauf bestand, dass die Kickers mit einer Rumpfmannschaft von 13 Leuten zum Darmstadt-Spiel antreten sollten und mussten. Wohl eigentlich bedingt durch Corona und Verletzte und gelbe Karten, die dann aber in diesem Reglement nicht quasi gezählt werden, war da keine Chance, das Spiel irgendwie zu bestreiten.
Na, ich erinnere mich.
Gab es auch Solidarität, auch also so, quer durch die Liga, kann man sagen. Darmstadt hat das Spiel gewonnen, aber das ist eigentlich eine Schande. Und dann siehst du halt an Wochenenden, wie in der ersten Liga zum Beispiel Leute, Bayern München, da kann denn einer daheim bleiben, aber die Mannschaft kommt nicht in Quarantäne. Und also ich finde, das wird manches sehr seltsam gehandelt.
Ich glaube, an die Situation erinnere ich mich. Ihr wart ja vorher sogar noch in Quarantäne gegen uns, ne? Ihr müsstet ja. Genau. Wir mussten ja das Spiel dann verschieben. Genau, kann ich mich noch dran erinnern. Aber was ich so krass finde, ist, dass er so seine Geschäftsinteressen mit den sportlichen Belangen vermengt. So, als ob du quasi so, dass du damit sagst, so. Warte mal, die Süddeutsche, ich habe das Zitat noch hier, die hat geschrieben, dass Fischer seine Verträge mit dem DFB derart öffentlich wirksam kündigt, ist eigentlich Geschäftskalkül. Es sendet aber auch eine fatale Botschaft, indem Fischer finanzielles Engagement an Schiedsrichterentscheidungen knüpft. Und das hat er damit ja getan. Also ja, hätte er das finde genau ich halt so.
Das war eben das sehr Ungeschickte von ihm und ich bin mir da auch sehr, sehr sicher, Das wollten die natürlich nicht, aber dass das so rüberkommt, war vollkommen klar. Darum fand ich diesen Schritt, den sie gegangen sind, vollkommen unprofessionell. Also klar, sich darüber aufregen und ich glaube, Köln ist das in der vorletzten Saison so gegangen. Da waren ja zum Teil auch abstruseste Entscheidungen. Mhm. Aber das wird uns nicht retten. Aber es ist halt ein bisschen so, dass ich sage jetzt mal, bei einem gewissen Kern der Kickers-Fans oder relativ vielen Kickers-Fans, die finden das gut. Da gibt es tatsächlich, also ja, endlich zeigt es dem DFB und der DFL mal jemand. Mhm. Kann man, finde ich, auch drüber diskutieren. Ist mit Sicherheit ein Punkt, dass kleinere Vereine, und wir sind nun mal ein ganz kleiner Verein, da kein gutes Standing haben. Hintergrund ist oft auch, und das ist so, das ist ein bisschen so, was mich ein bisschen stört, weil das so ein Touch einer Verschwörungserzählung bekommt. Wir haben, seit wir das Stadion haben, immer einen Clinch mit der DFL, weil die DFL halt sagt, das Stadion ist nicht zweitligatauglich. Ist es auch nicht so. Es gab es immer mal in der ersten Saison, wo wir 2016, 17 hoch sind, da gab es eine Ausnahmegenehmigung. Und jetzt natürlich bedingt durch die Pandemie, da ja eh keine Zuschauer kommen, ist das auch obsolet. Also kann man das so weiter spielen. Aber Fischer und Konsorten sagen halt, ja, im Grunde ist es quasi so eine Verschwörung zwischen DFL und den Schiedsrichtern. Man will uns quasi aus der Liga raushaben, dann muss sich die DFL nicht mit diesem Problem beschäftigen.
Ja, das ist halt ein bisschen, ja. Gut, das ist so ein bisschen Covid-Idioten-Fußball-Leid irgendwo.
Das ist mir ein Punkt, der mir nicht gefällt, weil du vorher eigentlich weil sich die Kickers ein Image eigentlich aufgebaut haben, oder was heißt, sie hatten schon immer ein Image, ein familiärer Club zu sein, aber das ist jetzt spätestens am Anfang der Saison, wo das mit diesen ganzen Trainern und Felix Magath kam, ist das Image komplett implodiert. Mhm. Und jetzt kommt sowas. Ich mag gar nicht dran denken, ob er nicht vielleicht im Hinterkopf sogar hat, sein Engagement bei den Kickers runterzudimmen, was mich komplett überraschen würde, wenn das der Fall wäre.
Das ist, ich habe ja immer so mit Mäzen immer so meine Probleme. Also, ich komme ja gebürtig aus Paderborn und da gab es ja damals den Herrn Finke, der da alles so zu Wege gebracht hat. Da war auch nicht immer alles so koscher, wie man das mal so, um das mal so zu sagen. Daher, ich bin für Vereinsstrukturen und da haben wir jetzt hier nichts verloren. Wir hatten ja damals unseren eigenen Papa Weiser, der da auch gewütet hat, um das mal so zu sagen, und alles verscherbelt hat, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Aber ich schließe das Thema mal ganz kurz, weil ich meine, das wird jetzt, wir werden ja mal sehen, was da jetzt bei rauskommt, weil ich glaube, dass die Geschichte wird noch ein bisschen weitergehen. Zumal ich finde es halt sehr interessant, dass er dann die Frauenfußball rausnimmt, weil er da seine Geschäftsinteressen noch wahren kann, mit dem, jetzt wie du sagtest, mit dem Magazin, und dass er das Frauenfußball halt auch quasi oder den Fußball der Bundesliga, die Frauenbundesliga quasi nicht an sein Engagement beim DFB geknüpft sieht. Also das finde ich, irgendwie finde ich es alles ein bisschen schwammig und
das ganze Problem ist ja eigentlich nicht kohärent in dem Sinn, weil eigentlich ist der DFB eigentlich der falsche Ansprechpartner. Er ist eigentlich der Ansprechpartner in seinem Fall wäre die DFL. Die DFB hat ja mit erster und zweiter Liga
die Schiedsrichter ja schon.
Das ist,
er macht das ja, kommt, er macht es ja damit daran fest, ja. Also das ist ja, er knüpft ja sein Engagement daran, dass die Schiedsrichterentscheidungen falsch sind. Oder dass die DFL ihn dadurch benachteiligt. Durch die Schiedsrichterentscheidung des DFBs. So, ne? Und das, meines Erachtens ist jetzt vollkommener Irrsinn, aber gut. Es gibt auch Leute, die gehen ohne Maske demonstrieren. Ne? Da habe ich auch kein Verständnis für. So. Aber wir können das Ganze ja mal kurz, um das mit Mikes Worten zu sagen, alles bekloppt. Genau. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen damit beschäftigt, auch mit, dass der Schuppan jetzt quasi bei euch ist, hat es ja wirklich eine. Lass uns mal auf die aktuelle Saison kommen, glaube ich. Das ist jetzt mal. Ja, du hattest ja gerade eben schon eure Trainernamen alle aufgezählt. Das sind ja schon. Sind ja jetzt schon mit dem aktuellen Coach Ralf Santelli und Schuppan sind es ja jetzt quasi die Coaches 4A und 4B. Um es mit Mike Smorton zu sagen, alle bekloppt. Lass uns mal kurz auf die aktuelle Saison schauen. Ihr habt euch ja im Winter verstärkt. Zwei Spieler sind mir da besonders im Gedächtnis geblieben. Einerseits Meierhofer aus Wien und Strohdig aus Paderborn. Ich glaube aber, ihr habt ein paar mehr Spieler noch geholt zur Winterpause. Haben die euch eigentlich weitergebracht?
Ja und nein. Es waren jetzt zum Beispiel die, die du jetzt gerade ganz am Anfang erwähnt hast, der Stefan Meierhofer. Der kam ja mehr oder weniger, der wurde uns aufs Auge gedrückt von, da sage ich, da war definitiv Felix Magath die treibende Kraft, weil der kam ja von Flyer Alarm Admira Wacker Mödling, also quasi vom Kooperations. Und Meierhofer zu holen, das hat kein Mensch verstanden. Also das mag ein toller Kerl sein. Ich habe schon gehört, dass er in der Kabine also wirklich positive Stimmung verbreitet. Das ist ein ganz toller Typ.
Der Choupo-Moteng. Der Kicker.
Wahnsinn, aber der ist ja jetzt, glaube ich, auch die letzten zwei Spiele war er nicht mal mehr im Kader. Also diese Verpflichtung hat keiner verstanden. Wirklich nicht. Also wenn man sagt, okay, ihr habt keine Großen vorne, dann ja, der ist sehr groß, aber in den Spielen, wo er als Ersatzmann auflief, hat er da wenig bisher bewirkt. Und dann hast du noch gesagt, Strohdig von Paderborn, das ist eine ganz gute Verpflichtung, weil wir brauchten tatsächlich jemanden in der Verteidigung, der da ein bisschen Zweitliga-Erfahrung auch mitbringt. Er ist der super schnellste, aber bringt genug Übersicht mit und steht auch meistens da, wo er stehen soll. Aber dann kamen noch welche dazu, die ein bisschen unterm Radar geflogen sind, die eigentlich sehr gut sind. Das ist der Rolf Fälscher, der von LA Galaxy kam.
Auch der hat auch die rote Karte oder die gelbe Karte vorbereitet für Mansi, ne? Sozusagen mit dem Pass über die Abwehr, ne?
Ja, sozusagen. Ja. Und der ist halt ein sehr guter Transfer, weil der wirklich im Zerstören im Aufbauspiel bei dem Gegner extrem gut ist. Also er schlägt auch sehr gute Flanken, leider nicht konsistent gut. Aber das ist, würde ich sagen, das ist mit Sicherheit einer, der, da wäre es schön, wenn der bleiben würde, was ich nicht glaube. Und dann haben wir noch den Halbbruder von Wijnaldum, den Van La Parra, auch so ein Instagram-Star. Der hat gegen Hannover jetzt zum ersten Mal das Tor gemacht und vielleicht ist bei ihm jetzt da so ein Knoten geplatzt. Ich könnte mir vorstellen, dass der tatsächlich jetzt noch die letzten Spiele ins Rollen kommt. Also, dass der technisch was kann, das ist unbestritten. Der leidet sehr drunter, habe ich schon gehört. Der kam in der Winterpause, spricht kein Deutsch und dann sitzt er natürlich pandemiebedingt in deiner Bude in Würzburg. Ja, ich glaube, das ist schwierig, wenn du dann auch noch so eine richtige Bindung zum Team hast. Kann ich ja mal mit unserem dritten Torwart zumindest holländisch unterhalten, das ist schon mal ganz gut. Aber du hast halt nicht dauernd die Sachen, wo du vielleicht machen kannst, dass du sagst, hey, wir gehen mal raus und machen was. Das glaube ich auch in anderen Teams sicher auch schwierig, dass da so eine Art Lagerkolle vielleicht eventuell kommt. Ein bisschen so angebaut ist.
Okay, ähnlich viel Fluktuation, hattest du ja eben schon mal angesprochen, hattet ihr auf der Trainerposition dieses Jahr. Also ich fange mal an. Chile, mit Chile seid ihr gestartet. Der hat, glaube ich, dann ist Antwerpen gekommen, ne? Dann kam, der war auch nicht so lange da, 3 Monate oder 4. Dann kam Travis, der hat zumindest 18 Spiele gemacht. Und jetzt hat er eine Schubbahn, ob das Schubbahn war oder Magath oder wer auch immer.
Wirklich was Schubbahn. Es soll so sein, dass Magath nichts mehr zu sagen hat. Oder also er hat schon das in Wien nicht, hat er seine Zelte schon abgebrochen und man munkelt, also es gibt noch keine offizielle, kein offizielles Statement, dass es auch diese Position Global Flyer Alarm Tralala jetzt auch nicht mehr geben soll.
Also hat Schuppan dann quasi euer Sportverstand durchgegriffen und hat gesagt, mit Travis, der ja dann, der noch von Felix Magath kam, glaube ich, soweit ich weiß,
ja.
Dass das nicht mehr funktionieren wird, weil der hat auch, glaube ich, einen Punkteschnitt von 0,98 gehabt oder so, 1,018, also relativ wenig. Und euer Trainer heißt jetzt Ralf Santelli.
Der kommt wie, vom
ist es,
Nachwuchsleistungszentrum, das ist quasi
von der kommt auf dem Ernst.
Also im eigenen Verein rübergezogen.
Okay, aber die beiden, also er arbeitet ja mit Schuppan zusammen, ne? Also so habe ich das verstanden, genau. Dass die beiden so eine Doppelspitze als Coach bilden. Das ist natürlich jetzt ganz interessant, weil Schuppan bei euch ja relativ viel macht und auch relativ lautstark quasi auch Würzburg in die Medien bringt. Aber was für einen Fußball lassen die beiden denn spielen eigentlich?
Das ist insofern ganz interessant, weil das eigentlich ein Fußball ist. Gut, du kannst jetzt natürlich noch nicht so viel sehen. Du hast das Spiel in Sandhausen gehabt, das war grauenhaft. Mhm. Eigentlich schon, wobei es jetzt nicht vom Fußball grauenhaft war. Das, was mich da entsetzt hat, war eigentlich die Einstellung der Mannschaft. Mhm. Kannst, also wenn jetzt quasi alles Endspiele sind und du hast direkt einen Gegner, der quasi ja auf Platz 17 steht, dann musst du da komplett anders auftreten. Also die hatten, es war bocklos, es war mutlos, es waren nur die letzten 10 Minuten, wo man gedacht hat, wir können es vielleicht doch noch umbiegen. Das war wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und da war ich dann schon ein bisschen frustriert. Mhm. Das hat aber dann komplett gedreht. Der Auftritt in Hannover war ein komplett anderer und auch der gegen Nürnberg war wunderbar. Also das so musst du spielen. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich habe mich da wirklich damals gefreut, wo die Trales-Verpflichtung bekannt geworden ist, weil ich den Fußball, den der Bernhard Trales mit Waldhof Mannheim in der dritten Liga gespielt hat, den fand ich großartig. Das war ähnlich eigentlich wie Schiele in Spielen hat lassen. Also eher offensiv ausgelegt. Aber das hat er dann leider nicht gemacht. Das konnte er vielleicht nicht machen, weil er es dem Team nicht zugetraut hat. Was insofern richtig ist, dass das Problem, du musst nur auf die Statistik schauen, dass wir haben, glaube ich, ein Spiel bisher gemacht, das wir kein Gegentor gefangen haben. Mhm. Das ist halt einfach der Knackpunkt. Wenn du halt immer mindestens ein Tor kassierst, eher zwei, dann ist es schon sehr schwierig. Und dann kommt halt das nächste Problem, dass die Mannschaft zwar, glaube ich, relativ viel Chancen kreiert sogar, aber fürchterlich versemmelt oder eben nicht wahrnimmt. Ich glaube, da sind wir eine der schlechtesten Mannschaften in der Liga. Also von ganz Chancen zu kreieren und dann tatsächlich aus dem Spiel heraus dann in Tore umzumünzen, da sind wir leider sehr schlecht.
Okay. Ja, also ich habe auch gerade mal geguckt, ihr habt ja dann Hannover auch geschlagen, was ich ja ganz schön finde, dass ihr zumindest zwei Drittel des Achsen des Blöden geschlagen habt, also mit dem HSV habt ihr ja auch gewonnen und gegen die beiden HSV, also einmal die von der Verbrennungsanlage und Hannover. Bleibt denn der Santelli wohl Trainer, wenn ihr, ich meine, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber der sieht ja fast so aus, als ob ihr dritten Liga weiterspielt. Ich will das jetzt auch nicht, will ja nicht ketzerisch sein, aber wenn ihr seid ja jetzt seit, ich glaube, nur einen Spieltag nicht auf dem Tabellenschlusslicht, meinst du, der Santelli bleibt oder geht er wieder zurück ins NLZ und ihr bekommt jemanden anderen?
Das kannst du zu dem Zeitpunkt, es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil ich glaube, da hängt so viel, ich glaube, tendenziell würde er das gerne machen wollen. Und ich glaube, dass die Tendenz, so wie es im Moment, also die Momentaufnahme jetzt, würde ich sogar sagen, ja, man wird ihm ein Angebot machen, ob er nicht Trainer bleiben möchte. Okay. Ich fände das gut, aber ich glaube, das hängt auch alles wahnsinnig davon ab, wer geht denn noch alles? Wie bekommst du überhaupt dann verpflichtet? Also das sind alles so. Das Schwierige ist tatsächlich, wenn du absteigst, wird es auch mit den Transfers, die du holen sollst, ganz schön schwer, weil du ja normalerweise, wenn du in der dritten Liga agierst, ziehst du ja oft Leute, sag mal aus den Regionalligen hoch. Mhm. Nur die Regionalligen, die sind ja im großen Teil Router der Spielbetrieb. Also ich glaube jetzt im Westen nicht und im Südwesten auch nicht, aber in Bayern zum Beispiel ist die Saison, glaube ich, mit Stand heute auch abgebrochen.
Mhm. Ihr habt ja einige Spieler, die also so wie, weiß ich nicht, Everton oder so, die sehen ja ihre Zukunft eher nicht in der dritten Liga, oder?
Er wird auch weg sein.
Ja, also da sind ja einige Spieler, glaube ich, die sich das nicht antun werden, oder?
Also das ist wird aber wie immer das Problem dann auch sein, der Kickers, das war auch das Problem des Aufstieges war ja eigentlich wieder so, wie schon der erste Aufstieg in die zweite Liga, dass der immer zu früh kam. Also witzigerweise haben wir wirklich immer so Sportpläne sich gemacht. Und der zweite Plan war, man wollte in 5 Jahren aufsteigen. Also wir haben den Plan veröffentlicht haben. Ziel ist, ich glaube, der Plan heißt Z25, also Ziel zweite Liga in 5 Jahren. Und dann ist man in diesem Jahr dann halt aufgestiegen. Also relativ glücklich durch die Umstände, durch die Corona-Sachen, wo wir in der dritten Liga überhaupt nicht betroffen wurden. Relativ breiten Kader, keine Verletzten und dann ging das halt auf. Das Problem war halt, dass dann in dem Moment, wo du aufgestiegen bist, andere Mitaufsteiger, wie zum Beispiel Braunschweig, die auf einmal über Geld verfügt haben, wo ich auch nicht weiß, wie das zustande kommt. Und dann hast du deine wichtigsten Stürmer verloren und deine wichtigsten Mittelfeldspieler. Und dann war das eigentlich schon klar, das wird am Anfang schon eine heiße Kiste. Und dann kam der Spielplan raus. Und dann dachte ich mir schon beim Spielplan, oh Gottes Willen. So war es auch. Also es war so eine self-fulfilling prophecy. Also,
okay. Darum,
wie du schon sagst, wir waren einen Spieltag, und glaube, das war der zweite oder dritte, nicht auf dem Platz und sonst immer.
Ja, es ist also klinisch tot, sozusagen.
Ja, fast.
Also Flatline, zack. So einmal noch gejapst und das war's. nein, sorry, das ist vielleicht auch too much. Tut mir leid. aber das, ihr habt jetzt auch, also nach uns, also wir sind ja Rückrundentabellenführer. Quasi spielen eine Bombenrückrunde nach dem Spiel, nachdem wir das 1-1 gegen euch gespielt haben. Ja, ihr wart quasi so der Brustlöser für uns.
Ja, weil da habe ich mich auch fürchterlich aufgeregt über dieses Spiel. Also weniger über euch, sondern mehr über uns. Weil ihr wart ja, glaube ich, über eine Halbzeit mit 10 Mann nur.
Ja.
Ja.
Und da haben die Jungs richtig abgeliefert, fand ich. War mega gut.
Wir hatten das, ne? Dass da mehr rauskam als ein 1-1. Und ich musste ehrlich sagen, mit dem Punkt mussten wir auch hoch zufrieden sein, weil ihr hattet, also ich glaube, mindestens 3 Chancen, an die ich mich erinnere. Ja. Oh Gottes Willen. Gottes Willen, der muss drin sein. Ne? Ja. Wenn wir das 1-4 verloren hätten, hätte man sich nicht beschweren dürfen. Und dann dachte mir, boah, was ist mit dieser Mannschaft? Weil vorher war ja St. Pauli, ja gut, eigentlich musste schlagen, das ist so ein Gegner auf Augenhöhe. Ja? Vorher waren ja, ich finde aber witzigerweise, man hat immer wieder mal gesehen, der Fußball ist nicht schlecht, die haben oft auch Pech.
Ja. Und jetzt geht's ab. Ja, also da fehlen wirklich 2-3 Bausteine, die uns da quasi, oder sagen wir mal, 2-3 Bausteine, die da ineinander greifen mussten und dann ging es rund. Also ja. Dank Omar Marmoush und
Wahnsinn.
Salazar. Und das war schon, man merkt auch im Mittelfeld jetzt mit Aremu hinten, defensiv Mittelfeld, entweder Aremu oder Benatelli, wie die aufspielen, mit Becker zusammen. Das ist schon Bombe. Also, das ist echt richtig, richtig schöner Fußball, den wir da spielen. Und
Benatelli war auch, der hat ja meine Zeit lang bei uns gespielt.
Ja.
Einer der besten Kicker, also technisch Sensation.
Ja. Und ja, also
sehr, glaube ich, nach Dresden, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil das Spielsystem, dachte ich mir, was will der in Dresden? Und ich glaube, war ja auch nicht glücklich. Und ja. Als ich dann gesehen habe, oh, der geht zu St. Pauli, das könnte echt gut werden. Das freut mich total. Ist auch ein richtig geiler Fußball, den er jetzt spielt. Also von der, ich sag jetzt mal, von der Wucht. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht. So.
Ja, das ist, am Samstag, habe ich noch kurz meine Tochter gewickelt. Das war gerade Anpfiff und ich habe kurz meine Tochter gewickelt. Und da haben wir schon 1-0 geführt. Und ich habe es echt verpasst. Das war echt, ich habe echt scheiße geschrien. Das war echt ein bisschen, also, naja, wir schweifen ab. Aber wir waren jetzt schon beim Spieltag sozusagen fast, ja. Da wir ja noch voll im Aufstiegsmodus sind jetzt, wie ich jetzt einigen Gazetten entnehmen musste, sind ja nur noch 9 Punkte nach oben. Spielen ja eh alle für uns irgendwo. HSV will nicht aufsteigen. Ja, also, dann, Scherz beiseite. Wir werden ja wieder so sehr, ich denke mal, dass wir wieder so genauso druckvoll spielen, wie wir beim letzten Mal gespielt haben. Vor allem da bei uns so die Rückkehrer aus der Verletztenliste so langsam wieder da sind. Bis auf Christopher Avevor sieht das bei allen ziemlich gut aus. Ich habe auch gesehen, dass Eric Smith wieder dabei ist. Zumindest habe ich das mal auf Instagram gesehen. Wie sieht es denn bei euch aus? Sind da alle einsatzfähig? Sind irgendwelche Verletzungen aus dem Nürnberg-Spiel oder gelbe Karten?
Gelbe Karten befürchte ich.
Oder gelb-rote, also sagen wir, Sperre nach gelben Karten.
Gelb-rot nicht. Ich muss mal schauen. Könnte es sein, dass der Patrick Sontheimer die 5. gelbe hat? Das wäre schlecht. Aber mal kartenmäßig kein Problem. Wir haben ein paar Langzeitverletzte, aber die sind eben, wie gesagt, Langzeitverletzte ist der Luke Hemmerich, der seit Anfang der Saison nicht in Tritt kommt, der, glaube ich, richtig fiese Adduktorenverletzung. Aber sonst geht es. Everton wird wahrscheinlich wieder nicht fit sein, befürchte ich. Ja. Aber gut, das hat man damals, finde ich, schon gewusst. Du kaufst den ein und wenn er nicht verletzt ist, ist er gut. Und wenn er verletzt ist, wird das der überwiegende Teil der Zeit sein. War in Nürnberg schon so und das war in Hamburg so und warum sollte das in Würzburg anders sein? Es ist sehr schade, weil ich schätze den eigentlich wirklich als technisch sehr, sehr hochklassigen Verteidiger und das fehlt auch ein bisschen. Aber wie sie jetzt steht, die Verteidigung, ist es okay. Sie haben das System ein bisschen geändert. Also ich denke, es sind fast alle an Bord.
Okay. Was glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird?
Die wird wahrscheinlich genauso aussehen. Wie gesagt, wenn jetzt Sontheimer nicht dabei ist, aber davon, ich gehe jetzt mal von aus, ich glaube, er hat nicht die gelbe Karte gesehen, oder hat er sie? Ich weiß es nicht, ich müsste nachschauen. Ich würde sagen, es ist die gleiche erste Elf wie gegen den FCN.
Also Baumann im Tor, Ronstadt rechts, Strodi, Kraulich in der Mitte in der Verteidigung, Feig,
gesetzt und Ronstadt. Ja. Also das kann ich jetzt schon sagen und Bonnmann sowieso.
Ja. Und dann Baumann, Lottrich, Dietz, Sontheimer, Kopacz im Mittelfeld.
Ja, bei Kopacz, ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt er auch vielleicht lässt er den David Meisel spielen. Also okay. Da bin ich mal gespannt. Also schauen wir mal.
Und natürlich Mansee vorne drin. So als vorne. Ja. Er hat ja auch schon 7 Treffer, glaube ich, ne? Also er ist echt euer bester Torschütze. Glaube ich, ne? Ja. Glaubst du eher, dass ihr defensiv, dass ihr uns kommen lassen wollt? Oder meinst du, ihr wollt ein bisschen kontrollierter spielen?
Jein, also was man gesehen hat, die letzten, also ich mach's mal fest, an dem Sandhausen-Spiel mache ich es mal nicht fest, da hat man nur von der Grundordnung gesehen, was er spielen lassen möchte, aber das hat dann irgendwie überhaupt nicht hingehaut, aber das lag, fand ich, mehr am Spirit der Mannschaft als an der Aufstellung oder von der Taktik. Ich würde mal davon ausgehen, du hast es gegen Hannover und hast es gegen Nürnberg auch schon gesehen, der Bernhard Trares hat sehr stark immer mit einer Raute im Mittelfeld gespielt. Mhm. Und das jetzt Santelli finde ich komplett aufgelöst. Es ist relativ breit geworden. Es ist so eine 4-1-4-1 Formation. Mhm. Um ein bisschen mehr defensive Kontrolle zu haben. Das heißt, was man jetzt gesehen hat, also Hannover und hat Nürnberg beiden eigentlich das Spielen überlassen. Ich sage jetzt mal so bis zur, also man ist nicht mehr so, man hat nicht mehr so ganz so hoch gepresst wie unter Trages. Trages hat ja relativ hoch gepresst. Santelli geht da jetzt sicher mal so 10, 15 Meter weiter hinter. Ich würde mal sagen, so ab Mittellinie.
Ja, also zweites Drittel quasi erst, ja. Okay.
Den Zehnerraum relativ zuzumachen, dass du eigentlich. Dass man den Gegner versucht, über die Außen kommen zu lassen, was gegen Nürnberg überhaupt kein Problem war, weil die ganz schlecht auf Außen sind und Hannover auch. Also es war ja grottenschlecht. Das Problem ja, bei Pauli sehe ich.
Bei Sankt. Sankt, bitte. So viel Zeit muss sein.
Da weiß ich nicht, ob er sich dann richtig, ob das so gut funktionieren wird, weil über Außen seid ihr blöderweise tödlich. Ja. Aber das ist ja auch. Also, es ist, da bin ich wirklich gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie er sich das zurechtlegt. Was sich definitiv nicht ändert, man wird versuchen, dem FC St. Pauli den Ball zu überlassen oder einfach zu geben. Okay. Und dann aber in Umschaltsituationen zu kommen, was gegen Nürnberg geklappt hat und gegen Hannover noch besser, wo ich aber Zweifel habe, weil ich weiß, dass das auch ein Spiel ist, das ihr eigentlich mögt. Also ich bin da ein bisschen, ich kann es dir nicht sagen. Also ich befürchte im schlimmsten Fall tatsächlich eine Klatsche, also wirklich. Und im besten Fall sage ich, naja, vielleicht gelingt es uns, in Führung zu gehen und dann können wir mal schauen.
Okay. Unser Plan ist ja irgendwie durch permanentes Tore schießen, den Gegner weg von unserem Tor zu halten. Ich habe früher mal über diesen Satz gelacht, weil mittlerweile nicht mehr so, weil wir das ja tatsächlich umsetzen, mehr oder weniger sind wir so in eine, schaffen wir immer wieder solche Drucksituationen, auch wie du schon sagtest, über außen oder durch viel Rotation im Mittelfeld, auch immer wieder, dass die Außenspieler unterstützt werden, jetzt in dem letzten Spiel von Zander und von Pacarada, die dann immer wieder hinterlaufen werden von den defensiven Außenspielern. Das war schon echt stark. Also ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich lasse dich jetzt aber auch nicht gehen, weil fortgerückter Stunde. Ich lasse dich jetzt nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Sonntag genannt hast.
Ich hoffe, das ist ein Hoffnungstipp, da bisher in der Historie zwischen den zwei Teams nie viel Tore gefallen sind, hoffe ich, dass es so weitergeht. Ganz langweiliges 1-1. Wäre mir recht.
Okay. Ich muss ja wirklich sagen, letztes Spiel hat mich uns tatsächlich auch unsere Verteidigung sehr positiv überrascht. Daher würde ich mal auf ein 3-0 für uns tippen.
Das kann auch sein.
Ich gehe mal davon, also Tim hat Tim hat ja den Burgi jetzt ordentlich gedisst. Das bedeutet, Burgi müsste jetzt eigentlich mal wieder treffen. Dann wäre das dann vielleicht mal sein Saisontreffer 10. Und Double Digits bei Stürmern sind ja immer nett gesehen, gern gesehen. Wo wirst du das Spiel schauen? Wirst du es hören oder wirst du es via Bezahlsender verfolgen?
Ja, im heimischen Wohnzimmer.
Ah, okay. leider Gottes. Ach, ja. Das finde ich, ich finde es immer solche schön, solche Spiele noch wieder. Ich will wieder ins Stadion. Ich vermisse das so doll.
Ja, nee, absolut. Also, ich war damals auf St. Pauli gegen euch und das war schon ziemlich gut.
Ja, finde ich auch. Das macht auch immer Spaß. Ich würde ja auch sagen, da ich ja in Wiesbaden wohne, ist auch Würzburg für mich jetzt nicht so das weiteste Auswärtsspiel. Ich glaube, dass ich beim nächsten, also solltet ihr wieder aufsteigen, muss ich ja leider sagen, ohne dass es das jetzt despektierlich klingen soll, dann würde ich dann auch gerne mal zum Auswärtsspiel, werde ich da auch auf jeden Fall auftauchen. Genau. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, Paul?
Puh, frag mich noch was. Vielleicht hast du noch...
ich hätte sogar noch eine Frage. Okay. Geht es für euch eigentlich noch in diesem Spiel um Schadensbegrenzung oder wie sehr glaubt ihr eigentlich noch an den Klassenerhalt? Oder laufen alle Planungen jetzt auf Liga 3 hinaus und ihr seid nur noch überrascht, wenn Punktabzug und Flyer-Alarm... Genau. Die Drohung hat geholfen und ihr kriegt jetzt nur noch Elfmeter zugesprochen und gute Abseitsentscheidung.
Das wird ja nicht passieren, aber tatsächlich ist es so, ich habe heute mitbekommen, das ist natürlich sehr, ganz schön bitter, also ich die Pressemeldung von SV Sandhausen gelesen, dass die Spieler, die ja da in Corona-Quarantäne sind, zum Teil richtig heftigen Verlauf haben. Das ist ja noch so ein Fakt oder so ein Umstand, der die Saison an sich, also jetzt nicht nur für uns, sondern für alle anderen, oben ist jetzt, wenn du Holstein Kiel fragst, die sagen auch, ja, danke.
Ja, diese Spielansetzungen sind krass. Ja,
ich bin mal gespannt, ob die Saison überhaupt so zu Ende gespielt wird. Ich denke, das dreht sich auch noch im Rahmen. Natürlich glauben wir tatsächlich immer noch, das ist wie durch ein Wunder, also wir reden auch nur noch über einen Relegationsplatz, also alles andere ist Kokolores, also Platz 15 ist so gut wie weg. Ja. Wenn, dann geht es nur noch um Platz 16 und da muss ich tatsächlich sagen, vom Restprogramm her haben wir das Leichteste von den Teams, die da unten stehen.
Also ich weiß ja nicht, Karlsruhe, ja,
Darmstadt ist dann wahrscheinlich safe, die schlagen wir daheim, das kann ich jetzt schon sagen.
Karlsruhe sind nicht...
An den letzten Spieltag, da geht es vielleicht für die da oben noch um alles. Müssten eventuell gewinnen. Also klar, wir sind auf jeden Fall auch abhängig von anderen Ergebnissen. Das ist eins, was nicht ist. Also ganz in der Hand haben wir es nicht. Ich denke, wir leben quasi von Hoffnung zu Hoffnung, solange wir nicht verlieren. Ich denke, es war gegen den FC St. Pauli. Ich habe eine Niederlage eingepreist, die sogar noch rechnerisch vielleicht sogar noch geht, aber wenn wir einen Punkt holen, finde ich super. Wenn wir gewinnen, dann ist jedes Wunder.
Okay, das ist, du glaubst noch, ein Funken Hoffnung ist noch da und das stirbt immer bekanntlich zuletzt, bis alles den Bach runtergeht.
Okay. Ja, wobei natürlich im Hintergrund ist schon ganz klar, das hat auch Schuppan gesagt, nach der Niederlage in Sandhausen, dass man sich jetzt natürlich definitiv auch schon mit den Planungen für Liga 3 beschäftigt. Also das ist.
Vielleicht wird es ja was mit dem neuen Stadion.
Das Verwaltungsgericht in München den Spruch sprechen, weil das ist ja eines der Sachen, das auch schon seit Jahrzehnten bald hier schon in Würzburg hin und her geht. Das, seit die Würzburger Kickers damals aufgestiegen sind in Liga 2, gab es auf einmal Klagen der Anwohner, dass es, dass Fußball doch lauter sein kann, als wenn nur 400 Leute ins Stadion kommen, wie sonst. Und das halt, obwohl dieses Stadion in diesem Stadtteil seit über 50 Jahren schon da ist. Die klageführenden Personen, witzigerweise, relativ weit weg vom Stadion wohnen, das ist wirklich eine Komödie. Aber solange halt auch kein gerichtssicherer Spruch gefällt worden ist, wird da auch in den Planungen, wie das neue Stadion denn ausschauen soll oder wo es sein soll, wenig bewegen.
Ja, okay. Also bleibt ihr erstmal noch für die nächsten Jahre, also nächste Saison ziemlich sicher, also am Dallenberg quasi.
Ja, also es ist eigentlich auch die Planung, man möchte dort bleiben. Hm. Man möchte das Stadion aber dann halt auch, man muss es dann ja auch umbauen, man muss es neu bauen. Nur wenn jetzt, glaube ich, wenn der Klage stattgegeben würde, dann muss es irgendwie tiefer gelegt werden. Es geht aber nicht, weil da die Grundwasserquellen sind und da müssen irgendwie die Lärmschutzwände müssten hochgezogen werden.
Bauplanung. Ja, herrlich.
Aber das war damals in Paderborn, wo dann auch, glaube ich, keine Abendspiele gemacht werden durften, weil auch die Anwohner damals geklagt haben. Mhm. Richtig. Ja. Also es ist so ein ähnliches Verhältnis.
Mhm. Okay. Also da drücke ich euch meine Daumen, dass das alles noch gut für euch ausgeht. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns dann Sonntag nach dem Spiel, würde ich sagen.
Wissen wir mehr.
Ganz genau. Und euch da draußen viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das, am Samstag natürlich, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Bleibt gesund und immer schön, aha. Tschüss.
Ciao.